Hallo, willkommen bei Future on Air, dem offiziellen Podcast von Fridays for Future Österreich. Wir berichten über eine der größten Krisen unserer Zeit, die Klimakrise. Da sie uns alle betrifft, auch hier in Österreich, wollen wir über dadurch entstandene Herausforderungen informieren und mit Expertinnen über Lösungen sprechen. Schön, dass du da bist. Wir sind Alena, Pat, Fabi, Cedric, Emma und Toni von Fridays for Future. Heute sprechen wir über ein Ereignis von katastrophalem Ausmaß. Und zwar geht es um das Jahrhundertwasser, welches sich letztes Jahr in Deutschland ereignet hat. Mitte Juli 2021 kam es in Teilen Deutschlands zu extremen Unwettern. Am schlimmsten waren die Bundesländer Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen betroffen. Diese Unwetter hatten eine Flutkatastrophe zur Folge, die insbesondere Gebiete entlang der Ahr, ein Nebenfluss des Rheins, extrem verwüsteten. Die Ahr hat normalerweise einen Pegel unter einem Meter, doch während der Flut stieg sie auf 7 Meter an. 70% aller Häuser entlang der Ahr wurden beschädigt oder komplett weggerissen. Es kam zu Sachschäden in Höhen von mehr als 29 Milliarden Euro und tragischerweise sind mehr als 180 Menschen ums Leben gekommen. Aber wieso sprechen wir heute über diese Flutkatastrophe? Weil sie mit der Klimakrise zusammenhängt und wir endlich verstehen müssen, dass die Auswirkungen dieser schon heute vor unserer eigenen Haustür spürbar sind. Um das Ganze aus wissenschaftlicher Perspektive zu betrachten, werfen wir einen kurzen Blick in die Attributionsforschung. Mithilfe einer sogenannten Attributionsstudie kann man abschätzen, inwieweit die Klimakrise für das Auftreten individueller Wetter- oder Klimaextreme verantwortlich ist. So kam eine Studie der World Weather Attribution zu dem Schluss, dass die extremen Starkregenfälle vom Juli mit sehr großer Wahrscheinlichkeit eine Folge der Erderwärmung ist. Die Forschenden kommen zu dem Ergebnis, dass die Klimakrise die Niederschlagsmenge erhöhte und die Wahrscheinlichkeit des Eintretens bis zu verneunfachte. Da wir uns nicht wirklich vorstellen können, wie es ist, so etwas zu erleben, haben wir Julia eingeladen. Sie ist eine Fridays for Future Aktivistin aus dem Ahrtal und hat die Flutkatastrophe miterlebt.
Herzlich willkommen bei Future on Air. Schön, dass du heute bei uns bist. Wir möchten heute darüber sprechen, dass die Klimakrise bereits jetzt in Europa Auswirkungen zeigt und das auch letztes Jahr getan hat. Daher möchten wir auf die Hochwasserkatastrophe in Deutschland eingehen, die letzten Juli stattgefunden hat. Jetzt mal zu dir. Möchtest du dich einfach mal vorstellen, wer du bist und was du mit dieser Hochwasserkatastrophe überhaupt zu tun hast?
Ja, genau. Hi, ich bin Julia. Ich bin bei FFF Deutschland aktiv und ich komme halt aus dem Ahrtal. Das heißt, ich habe die gerade schon genannte Flutkatastrophe letzten Sommer miterlebt.
Kannst du uns mal erzählen, was da passiert ist?
Ja, also das war ein sogenanntes Jahrhunderthochwasser. Wie der Name schon sagt, waren die Auswirkungen ziemlich schlimm. Also man kann auch von einer Flut sprechen, es war ziemlich hoch. Das heißt, Häuser waren auch bis zum zweiten Stock im Wasser und wurden teilweise ganz weggerissen. Genau, also es war ein sehr katastrophales Ausmaß, diese Flut.
Kannst du uns beschreiben, wie das alles davor aussah, beziehungsweise was das Ahrtal überhaupt ist, damit es unsere Zuhörenden auch wissen?
Also das Ahrtal kennt wahrscheinlich, also ich glaube, das kann kaum Leute vor dieser Flutkatastrophe, weil es eigentlich kleinere und unbekanntere Region ist. Also die Ahr ist halt ein relativ kleiner Fluss. Das Tal ist schon mal bekannt für den Weinbau, weil zum Beispiel Dernau sind typische Weindörfer. Genau, ansonsten war es halt ziemlich grün. Also an dem Wochenende waren hier öfter Menschen aus der Stadt, die einfach zum Wandern und so gekommen sind. Aber ansonsten halt so eine kleine idyllische Region, würde ich jetzt mal sagen.
Erinnerst du dich denn noch, wie diese ganze Flut abgelaufen ist?
Tatsächlich erinnere ich mich da noch ziemlich gut dran, weil ich gehe halt noch zur Schule. Und natürlich, es war ein Mittwoch, ich war an dem Tag also auch in der Schule. Und ich weiß noch, ich bin da mit dem Bus nach Hause gefahren und wir standen an der Bushaltestelle. Und ich dachte mir da so zum ersten Mal, oh krass, es regnet aber ziemlich heftig. So, aber das war es dann halt und also Straßen und so war auch noch alles frei. Ja, und dann bin ich halt nach Hause. Genau, und dann fing das so ein paar Stunden, nachdem ich zu Hause an, da halt damit an, dass dann mein Nachbarn den Keller voll hatten mit Wasser. Und da bin ich halt auch mal rausgegangen und habe mit anderen aus dem Dorf Sandsäcke befüllt und so. Aber es war halt alles noch so wie halt ein einigermaßen normales Hochwasser. Ne? Es hat, wie gesagt, schon ziemlich stark geregnet, aber es waren halt erstmal nur Keller, die voll waren und die Ahr hatte halt Hochwasser. So, und dann ging das irgendwann ziemlich schnell, dass dann halt die Straße keine Straße mehr war, sondern plötzlich auch Wasser Und dann kam von hinten Wasser und dann fing es auf einmal an, super schnell zu steigen. Also es war echt krass, weil es halt so anfing wie so ein ganz normaler Tag aus dem Alltag und dann so mit der Katastrophe endete.
Wie ging es dann für dich und deine Familie und euer Haus und das ganze Dorf weiter?
Also wie gesagt, ich bin dann halt irgendwann rausgegangen und dann ging es halt ab einem gewissen Zeitpunkt echt super schnell. Also dann kam das Wasser von hinten von der Wiese und wir haben halt angefangen und so. Also es war irgendwie schon, es war jetzt keine Panik, dass Panik ausgebrochen ist im Dorf, aber es waren alle irgendwie überfordert, weil ich meine, was machst du denn, wenn du plötzlich im Wasser stehst und dein Haus auch im Wasser steht? Und ja, ich weiß noch, wir haben dann ein paar Sachen hochgeräumt, noch versucht, Autos wegzufahren, was so halb geklappt hat, weil halt schon Wasser da war. Und halt versucht, noch irgendwas zu retten. Irgendwann ging das dann auch nicht mehr. Und dann war ich halt mit meiner Familie im Haus. Ja, und dann war so, okay, also was machen wir jetzt überhaupt? Bleiben wir jetzt hier oder versuchen wir noch irgendwo rauszukommen? Weil es gab ja auch keine Info. Also das ist ja auch was, was bei dem Thema immer oft hochkommt, dass der Katastrophenschutz versagt hat. Das heißt, wir hatten überhaupt keine Info. Was ist jetzt das Schlauste? Im Haus bleiben, rausgehen. Wir haben uns dann letztendlich dazu entschieden zu gehen, weil wir halt, also durch die Haustür kamen wir schon nicht mehr raus. Aber wir haben eine Hintertür, die zum Garten führt und da kamen wir dann halt raus. Haben gerade einen Rucksack, die wichtigsten Sachen gepackt, Handy, Ladekabel und so. Und dann sind wir durch den Garten raus. Da stand das Wasser schon bis zur Hüfte, also bei mir. Und man muss sich das so vorstellen wie wirklich in einem Film. Also wir haben uns an den Händen gepackt und sind dann da durchs Wasser gestiefelt, Richtung da, wo es halt noch nicht so hoch war. Das haben wir auch geschafft, Gott sei Dank. Also uns ging es allen gut. Und da sind wir bei anderen Leuten aus dem Dorf untergekommen. Also haben dann da geschlafen und die Nacht verbracht und wussten aber nicht, was mit dem Haus passiert, ob es stehen bleibt. War irgendwie total surreal, so im Nachhinein, weil ich weiß, also in dem Teil vom Dorf war kein Wasser. Und wir standen dann da und haben halt auch den überschwemmten Teil gesehen und da sind dann Autos vorbeigeschwommen und riesen Baumstämme. Und du standest da so und hast dir das angeguckt. Und natürlich ist dann halt Strom, Wasser, und so alles ausgefallen, also auch kein Handyempfang mehr. Und das hat dann halt die nächsten Tage auch angehalten. Also das war ja mittwochs abends, und donnerstags fing das dann halt an, dass wir mal zurückgegangen sind und dann, okay, steht unser Haus überhaupt noch? Gott sei Dank stand es noch. Dann habe ich natürlich auch Freunde und Bekannte im Dorf, die dann erstmal aufgesucht, geguckt, ob es denen gut ging. Zum Glück auch. Ich habe eine Freundin hier im Dorf und die war die Straße gegenüber eingesperrt mit ihrer gesamten Familie die ganze Nacht. Also das wusste man ja auch alles nicht, wie es so Menschen geht. Und genau, dann fing es halt an mit Schlammschippen, mal gucken, okay, was kann man überhaupt noch retten? Was machen wir jetzt überhaupt? Ich erinnere mich auch, dass ich mit jemandem einfach mal durchs Dorf gegangen bin und uns angeguckt haben, wie es überhaupt aussieht. Was mir total prägnant in Erinnerung geblieben ist von diesen 2 Tagen, ist einfach totale Hoffnungslosigkeit. Also du bist durch die Straßen gegangen und Leute hatten gerade alles verloren und saßen vor ihrem Haus und waren am Weinen und so. Ja, genau. Und dann sind wir hochgegangen auf einen Berg. Also wie der Name Ahrtal halt schon sagt, ist halt ein Tal. Wir sind dann halt mal hoch durch den Wald, um zu gucken, ob wir da irgendwie Internetempfang haben. Hatten wir dann tatsächlich auch. Zwar nicht sonderlich gut, aber es ging. Und dann haben wir halt einfach mal Leute angerufen, weil natürlich, das war da schon in den Nachrichten. Wir hatten aber keinen Strom, kein Wasser, kein Netz und haben dann halt Freunden, Bekannten einfach gesagt, hey, yo, uns geht's gut, wir leben noch. Oder auch anderen Bekannten aus der Region, die versucht zu erreichen, zu hören, wie es geht, weil man tatsächlich sich die Frage stellen musste, leben diese Leute überhaupt noch?
Man hat in den Medien gesehen, dass es zu extremen Sachschäden gekommen ist. Also ich erinnere mich an Bilder, dass Häuser weggerissen wurden, dass Autos von dem Wasser durch das ganze Tal weggeschwommen sind, wie du ja auch schon erzählt hast. Und es sind ja auch Menschen ums Leben gekommen. Möchtest oder kannst du etwas dazu sagen? Hier eine kurze Warnung. Im Folgenden erzählt unsere Interviewpartnerin zwischendurch sehr detailliert, wie Menschen zu Schaden gekommen sind und wie sie es versucht hat, mit dieser herausfordernden Situation zurechtzukommen. Das könnte für manche Zuhörenden zu viel sein. Leider müssen wir uns aber damit konfrontieren, dass auch jetzt schon Menschen an den Folgen der Klimakrise ihr Leben verlieren.
Ja, natürlich. Also das ist ja auch unter anderem einer der Gründe, warum es so groß war, auch in den Medien, natürlich nicht nur, weil so viel Sachschaden entstanden ist, sondern das Maß der Katastrophe war auch so groß, weil so unglaublich viele Menschen gestorben sind. Dadurch, dass es keine Warnung gab, keine Katastrophenmaßnahmen voraus waren, halt niemand gewarnt. Und das hat unglaublich viele Opfer gefordert. Und es ist, glaube ich, so eine Zahl ist immer das eine, aber so, wenn man hier wohnt, kriegt man natürlich auch so die Einzelgeschichten so mit. Also ich weiß, zwei Orte weiter, da fehlt direkt an der Straße, fehlen da einfach Häuser. Und jedes Mal, wenn du da lang fährst, wirst du daran erinnert, dass da mal Häuser standen und dass in der Nacht da Menschen gestorben sind. Und das waren Familien, die sich nicht mehr retten konnten, die auf dem Dach saßen. Und ich weiß nicht, wenn man hier halt nicht wohnt in der Region, dann weiß man das nicht. Aber ich glaube, für die Menschen, also auch die das erlebt haben, die teilweise auf den Dächern geschwommen sind, das ist so, das ist ja immer noch eine tägliche Erinnerung daran. Und ich erinnere mich auch noch in Tagen danach, also als wir hier abgekapselt waren von der Außenwelt, weil die Brücke weg war, bin ich zu Fuß ins Nachbardorf gegangen. Und es war so die Zeit, da waren die ersten Leute hier zum Helfen, die ersten, die nach Leichen gesucht haben und so. Und ich bin da lang gegangen und habe mir gedacht, was mache ich denn jetzt überhaupt, wenn ich jetzt hier jemanden finde? Also was mache ich denn? Wie reagiere ich dann? Wie kann ich damit umgehen? So ist Gott sei Dank nicht passiert, aber es war auch, also es war eine reale Gefahr, weil tatsächlich auch, also keine ausgebildeten Leute, sondern einfach Leute, BaggerfahrerInnen, die hier waren zum Helfen, auch Leichen gefunden haben und so. Und ich glaube, das ist schon für die Leute, die sowas erlebt haben, ein ganz anderes Level. Und hier am Dorf auch wurde am Tag danach ein Auto gefunden, wo noch Kinder drin saßen, die dann natürlich auch gestorben sind. Und die Zahl ist was eines, aber die Geschichten dahinter zu kennen, ist schon nochmal was ganz anderes. Und natürlich für die Betroffenen nochmal ein riesengroßer Verlust und was ganz anderes, was man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen kann.
Nach ein paar Tagen kamen ja dann auch PolitikerInnen zu euch ins Dorf, um sich ja auch ein Bild der Lage zu machen. Denkst du, das war hilfreich für die Situation?
Ich glaube, es war schon gut, dass einige PolitikerInnen hier tatsächlich vor Ort waren und sich das halt auch mal angeguckt haben. Es gab allerdings auch Momente, da fand ich es überhaupt nicht gut. Ich habe ja gerade erzählt, dass wir dann hoch auf dem Berg sind, um Internetempfang zu kriegen. Und das Erste, was ich gesehen habe, war Armin Laschet. Das war ein Kanzlerkandidat für unsere Bundestagswahl, die im September angestanden hat, der gesagt hat, so ein Tag ändert nichts an der Politik. Was natürlich nicht das ist, was du gerade hören willst, wenn du dein Haus verloren hast und weißt, dass Menschen gestorben sind. Also ich glaube, das ist grundsätzlich war das für alle frustrierend, die hier leben. Aber für mich als Klimaaktivistin nochmal ganz besonders, weil tatsächlich auch am Tag der Flut selber stand ich bei uns im Hausflur und habe meine Eltern gefragt, also da war das Haus schon von Wasser umringt, ja, was soll denn mal werden? Also wie soll das denn weitergehen, wenn die gleichen Leute in der Politik jetzt Verantwortung tragen, so weitermachen? Also wie soll denn dann unsere Zukunft aussehen? Und dann kam dann einen Tag später diese Aussage und ich dachte mir so, ja super, also was geht eigentlich an euch vorbei? Was versteht ihr nicht an dieser Klimakrise? Was versteht ihr nicht an dieser Bedrohung? Was braucht ihr noch für Gründe, um endlich mal angemessen zu handeln?
Wie sieht's denn jetzt bei euch aus? Also wo sitzt du jetzt gerade, wo ich das Interview mit dir führe?
Ich sitze zu Hause tatsächlich. Ist schon komisch, das wieder sagen zu können. Also wir sind jetzt vor einer Woche, noch nicht mehr in einer Woche, gerade erst wieder eingezogen. Das heißt, jetzt so ein halbes Jahr, ein bisschen mehr. Also halt seit der Flut, seit Sommer, waren wir halt nicht mehr zu Hause, weil war ja die Hälfte kaputt vom Haus. Und in der Zwischenzeit waren wir eigentlich überall. Also es ist echt krass. Ich habe in dieser Zeit in so vielen Orten gewohnt. Erst ein paar Tage bei meinem Onkel, dann in einer Ferienwohnung, dann in einer anderen Ferienwohnung, dann noch in einer Ferienwohnung, dann ein paar Monate bei meiner Oma und jetzt zum Schluss auch nochmal ein paar Monate in einer Ferienwohnung. Also wenn man das so Revue passieren lässt, waren es echt schon viele Orte, ja.
Und wie sieht das Tal jetzt wieder aus, das Dorf?
Das Tal an sich sieht immer noch ziemlich zerstört aus. Also ich persönlich finde, es sieht schon wieder ziemlich gut aus. Aber ich habe es ja auch einen Tag danach gesehen. Also ich habe das ja miterlebt. Deswegen bin ich vielleicht nicht die beste Meinung, das zu beurteilen. Weil, also ich merke das halt, wenn Leute, die noch nicht hier waren, hinkommen. Also die sind halt immer noch geschockt und gucken sich das an und sind so, oh krass, wie sieht's denn hier aus, ne? Und dabei ist es so, so, so viel tausendmal besser, als es mal war. Und ich glaube, das vergessen Leute auch, weil es jetzt halt schon über ein halbes Jahr her ist. Aber es ist halt immer noch kaputt, so und nicht, wie es vorher war. Und das wird auch noch lange so bleiben, weil es halt einfach ein so unglaubliches Maß der Zerstörung war.
Wie denkst du jetzt rückblickend über das ganze Ereignis und hast du das Gefühl, es hat sich irgendwas geändert, also das Bewusstsein für die Klimakrise?
Also an dem Tag selber und die Tage danach hatte ich halt die Hoffnung, dass es irgendwie so ein Klickmoment gibt, wo vielleicht gerade Politik in Deutschland und gerade Menschen in Deutschland verstehen, wir sind hier auch nicht sicher. So, das ist was, was uns alle betrifft und wir müssen jetzt was ändern. Ja, so richtig ist das leider nicht passiert. Für mich völlig unverständlich. Aber ich meine, das ist ja auch nichts Neues und wir machen nicht genug für Klimaschutz. Neuer IPCC-Bericht, 3,6 Milliarden Menschen von Klimakrise gefährdet. Wir müssen mehr machen. Das spricht die Wissenschaft ganz eindeutig und daran hat auch das hier nichts geändert. Vielleicht, es gab ja auch eine riesige Welle an Solidarität. Vielleicht ist es Einzelpersonen klarer geworden, was natürlich auch viel bringt. Aber dass sich politisch ein krasser Diskurs geändert hat oder so, das ist leider nicht passiert.
Wie siehst du denn die Klimakrise heute, wo du ja jetzt letztes Jahr miterlebt hast, dass wir auch hier in Europa nicht sicher sind vor den Ausmaßen?
Ich glaube, das ganz große Problem an der Klimakrise ist, dass die Hauptverursacher es noch nicht genug spüren. Also habe ich ja gerade auch schon gesagt, wir hatten in Deutschland so ein Ereignis und vielleicht würde man annehmen, okay, krass, wir machen jetzt voll die Vorreiterrolle. Wir haben das jetzt gemerkt, wir sind ein Vorbild, wir machen alles, was geht, einen Klimaschutz, damit wir sowas verhindern. Offensichtlich passiert es nicht. Und ich glaube, das ist halt echt das Problem, dass es den Leuten nicht vor der Haustür steht, dass nicht das Wasser vor der Haustür ist und sie nicht diese Bedrohung, diese wahnsinnig große Bedrohung tagtäglich sehen. Und für viele Menschen ist das halt leider schon Realität. MAPA-Länder, Most Affected People and Areas. Das ist halt schon für diese Leute so. Und ich habe auch jetzt vor kürzlich ein Video gesehen von Aktivisti aus dem globalen Süden, die dann halt auch berichtet haben, wie das ist so mit Meeresspiegelanstieg und so. Und irgendwie hatte ich plötzlich einen ganz anderen Zugang dazu. Also natürlich, mir war das vorher schon bewusst. Ich habe mich ja vorher schon viel damit auseinandergesetzt. Und ich wusste, dass ich privilegiert bin aus Leuten, die werden viel stärker davon betroffen sein. Aber es hatte so ein ganz anderes Verständnis. Also ich sag so, wir bauen hier Autobahnen durch Trinkwasserschutzgebiete, während andere Leute um ihre Trinkwasserversorgung fürchten. Und das ist halt was, das muss man sich mal bewusst machen, wie privilegiert wir sind und dass wir eigentlich diese Privilegien so krass zum Handeln nutzen müssten und ja, dieser Verantwortung gerecht werden sollten.
Ja, ich glaube, da sprichst du allen Klimaaktivisten aus der Seele mit deiner Aussage. Gibt es sonst noch irgendwas anderes, was du unseren Zuhörenden sagen möchtest?
Also was für mich halt auch noch mal so ein sehr prägnanter Moment war, das war auch schon Monate danach, aber da haben wir in der Schule darüber gesprochen und da hat eine Freundin von mir, die auch betroffen war, gesagt, wenn wir die Klimakrise früher ernst genommen hätten, vielleicht würde ich dann jetzt noch zu Hause wohnen. Und das war so ein Satz, der mir einfach gezeigt hat, wie unglaublich gefährlich diese Krise ist, wenn wir sie weiterhin unterschätzen und dass eigentlich absolut nichts schlimmer ist, als zu wenig tun und nichts tun. Und deswegen wir uns alle an die Nase packen müssen und alle sagen müssen, was kann ich noch tun? Geht demonstrieren, macht, was ihr machen könnt, weil das ist einfach, wir können das verhindern, aber halt nur, wenn wir es alle zusammen machen und wenn wir halt jetzt krass was ändern.
Vielen Dank für deine Zeit und deine Eindrücke. Ich glaube, vielen war das gar nicht so klar, wie das alles abgelaufen ist und wie nah und präsent die Klimakrise jetzt schon ist. Und ja, da hast du, glaube ich, einen guten Einblick uns gegeben. Vielen Dank dir.
Ja, gerne.
Zunächst einmal möchten wir allen betroffenen Menschen im Ahrtal an dieser Stelle alles erdenklich Gute wünschen. Auch wenn das Thema in den Medien nicht mehr präsent ist, werden die Wiederaufarbeiten vor Ort noch viele, viele Jahre andauern. Wie wir an dieser Flutkatastrophe sehen können, ist die Klimakrise alles andere als ein Zukunftsthema. Bereits jetzt ist aufgrund der Erderhitzung die Wahrscheinlichkeit für solche Starkregenereignisse wie im Ahrtal drastisch gestiegen. Die Klimakrise ist also hier und zeigt ihre Auswirkungen schon heute, auch in Mitteleuropa. Bereits jetzt müssen wir in Österreich jährlich fast doppelt so viele Hitzetote als Verkehrstote verzeichnen. Und alleine im März dieses Jahres kam es zu 70 Waldbränden hierzulande. Und das Beängstigende daran, es wird noch deutlich schlimmer werden, wenn wir nicht sofort alles daran setzen, den Ausstoß von Treibhausgasen wie CO2 schnellstmöglich zu reduzieren. Doch die gute Neuigkeit, der neue Bericht des Weltklimarates, welcher am 4. April veröffentlicht wurde, zeigt auf, wie das gehen kann. An diesem Bericht haben über 300 WissenschaftlerInnen 3 Jahre lang gearbeitet und den aktuellsten Stand der Forschung zusammengetragen. Darin raten die ForscherInnen unter anderem dringend dazu, aus Kohle, Öl und Gas auszusteigen und gleichzeitig erneuerbaren Energien massiv auszubauen. Außerdem ist beispielsweise eine klare Empfehlung, unsere Gebäude schnellstmöglich zu dämmen, um Energie einzusparen und sich im Transportbereich so bald wie möglich von Verbrennungsmotoren zu verabschieden. Des Weiteren sagen sie aber auch, dass wir Menschen durch unser Konsumverhalten, wie zum Beispiel eine Reduktion unseres Fleischkonsums, zur Eindämmung der Klimaerhitzung beitragen können. Dieser Bericht zeigt uns also, es ist möglich, wir können die schlimmsten Folgen der Klimakrise noch verhindern. Wir schaffen das gemeinsam, jede Person zählt. In diesem Sinne, lasst uns weiterhin Druck auf die Politik ausüben, damit sie den Empfehlungen des Weltklimarates Folge leisten. Sprich mit Menschen über das, was du heute gehört hast und über die Klimakrise im Allgemeinen. Vielen Dank fürs Einschalten, wir hören uns bald wieder, alles Gute und tschüss!